WDR 5 Skala. Aktuelles aus der Kultur. Mit Jörg Biesler.
Guten Tag. Wie wird man Popstar? Das weiß ehrlich gesagt niemand so genau, aber ein paar Regeln gibt es ja vielleicht schon, was man tun und lassen sollte, damit es jedenfalls eine Chance gibt. Junge Musikerinnen und Musiker können diese Regeln lernen, angeleitet von Profis. Dazu gibt es das Popcamp vom Deutschen Musikrat. Das haben wir besucht und zugehört, wie junge Bands an ihrer Karriere basteln. Können Sie gleich auch bei zuhören, hier bei Skala. Noch mehr Musik gibt es dann kurz vor drei. Da stellen wir ein neues Album vor, das Im Kreis der Liebe heißt. Und was da drauf ist, versteht sich explizit als Schlagermusik. Trotzdem hörenswert, findet unser Kritiker. Zuerst aber zu Mario Adorf. Der ist mittlerweile 89 und hat gerade den Herbert-Strate-Preis bekommen für seine Verdienste um den deutschen Film. Und das ist ja tatsächlich ein beeindruckendes Lebenswerk. Über 200 Filme von Winnetou bis zur Blechtrommel und natürlich auch viel international. Zahllose Bühnenrollen, 8 Bücher, Hörbücher, Konzertabende. Bis heute kann man wohl sagen, ist er einer der beliebtesten deutschen Schauspieler, Mario Adorf. Und noch immer erstaunlich fit mit 89. Heute Abend steht sein Künstlerleben schon wieder im Mittelpunkt und er selber ist natürlich auch da. Es hätte schlimmer werden können, heißt ein Dokumentarfilm, der in der Essener Lichtburg Premiere hat. Heike Mund über einen Film und das Künstlerleben darin.
Grand Seigneur und Weltstar, der Schauspieler Mario Adorf beim Strandspaziergang.
Ich war nie Teil des Jetsets, habe das auch nie angestrebt, genauso wenig wie ich in München die Schickeria, die Münchner Schickeria angestrebt habe. Ich wollte dazu nicht gehören, nein.
Seit 1968 lebt er in Saint-Tropez, lernte hier seine zweite Frau kennen.
Und ich war ja auch, kann man sagen, jahrzehntelang weniger berühmt in Saint-Tropez als meine Frau selbst, die ja eben nun hierher stammt, die man kannte. Und ich war jahrelang der Kerl der Monique, nicht? Das hat mir wohlgetan. Ich mochte das.
Mario Adorf gewährt Regisseur Dominik Wessely in seinem Dokumentarfilm tiefen Einblick in seine Lebensgeschichte. Ungeschminkt erzählt Adorf von den Kehrseiten seiner Karriere, von seiner harten Kindheit, der Armut nach dem Krieg, den ersten Rollen im Theater. Kraft und Naivität hätten sie ihm auf der Schauspielschule in München attestiert.
Du hast ja auch ganz viele deiner Stunts immer selbst gemacht, ne?
Ja, aber es gab auch keinen Stuntman von meiner Figur, die waren meistens so schlanke, sehr junge und sportliche Leute, also sehr, nicht, also jedenfalls nicht wie ich, nicht, ich war ja doch recht robust und das hat's offenbar, was gab's nicht so oft. Deswegen habe ich dann immer auch gerne selber das gemacht. Es hat mir auch Spaß gemacht, muss ich sagen.
Wessely dreht seit 20 Jahren Dokumentarfilme. Ein Profi. Aber vor dem Drehbeginn mit Adorf stand eine harte Prüfung für ihn.
Ich wusste, ich würde examiniert werden oder er wird sich mich schon anschauen. Und will gucken, ob ich Themen habe, die er angemessen findet. Und sehr schnell haben wir gemerkt, wir finden eine Ebene.
Regisseur Wessely entschied sich, nicht nur die Stationen und Filmrollen eines international erfolgreichen deutschen Schauspielers aufzublättern. Er begleitete Adorf auch zu Orten, die dem Wahlitaliener, der in Deutschland zu Hause ist, am Herzen lagen.
Ich glaube, dass diese Lässigkeit des Dolce Vita des Roms der 60er Jahre ihm insofern entsprochen hat, als davor 10 Jahre richtig harte Hunger- und Notzeiten lagen. Also diese Nachkriegszeit, das sagte er selber, von 45 bis 55 habe ich gehungert.
Seine Umwelt, Menschen, die ihm begegnen, betrachtet Schauspielprofi Adorf genau. Teil seines erstklassigen Handwerks, sagt Dominik Wessely.
Und ich habe auch gemerkt, dass tatsächlich, wenn er darüber gesprochen hat, wie er Figuren gestaltet hat, ganz oft kam dieser Satz, ich kannte mal einen, der war so. Oder ist, also er hat sich die Dinge auch aus dem Leben abgeguckt. Einige seiner berühmtesten Figuren, also der Generaldirektor Haffenlohe aus Kiroyal, ist unmittelbar nachempfunden einem Lackfabrikanten, den er persönlich kannte.
Hey, komm mal her. Du steh mal stramm, du römischer Jammerlappen.
Wie bitte?
Stramm stehen, packen zusammen. Und jetzt sag mal, steht's zu Diensten, Herr Generaldirektor.
Mit dieser Paraderolle ging Mario Adorf 1986 in die Fernsehgeschichte ein. In der legendären Schickeria-Satire von Helmut Dietl zog der Vollblutschauspieler alle Register seines Könnens.
Jetzt sag mal, Geld regiert die Welt. Jetzt machen wir mal die Rechnung, du leere Hose, du.
Der Anfang 1953 war hart. Das Vorsprechen in der Schauspielschule verpatzte er gründlich. Im Übereifer stürzte der junge Adorf von der Bühne. Bis heute eine schmerzliche Geschichte, wie er vor der Kamera beichtet.
Ich weiß nicht, dass ich mich unten im Klo eingeschlossen habe und habe mir gesagt, das war's dann. Ja, das war's. War eine Frau in Putzen, die sagte, ja, wir werden Sie in den nächsten 14 Tagen benachrichtigen und so weiter und so weiter. Nicht? Ja, dann sage ich, ja, müssen Sie mir schon gleich sagen, oder nicht? Ich fahre nach Italien, ging sie zu Brüdern rein und dann kam dann raus und sagt, ich kann Ihnen die erfreuliche Mitteilung machen, Sie sind aufgenommen.
Von 1955 an gehörte er zum Ensemble der Münchner Kammerspiele, arbeitete mit Fritz Kortner und anderen deutschen Theatergrößen, die aus dem Exil zurückgekehrt waren. In dieser Zeit wurde die Filmbranche auf den jungen Adorf aufmerksam. Ein Antityp, erzählt Dominik Wessely.
Das war tatsächlich seine erste Hauptrolle, die er im zarten Alter von 26 Jahren bekommen hat, besetzt damals von dem eben auch aus Hollywood zurückgekehrten großen Regisseur Robert Siodmak 1956/57. Und er verkörpert in diesem Film Nachts, wenn der Teufel kam, eben einen vermeintlichen Massenmörder, eine historische Figur, den Bruno Lüttke aus Berlin-Köpenick. Eine unglaubliche Herausforderung.
Ganoven, Schurken, Westernhelden, das waren die Rollen seiner Anfangsjahre im Film. Die Studios von Cinecittà boten ihm gut bezahlte Rollen. Später spielte er dann bei den jungen Regisseuren des neuen deutschen Films, Schlöndorff und Fassbinder, ernsthafte Charakterrollen. Hollywood habe ihn nicht gereizt, erzählt Mario Adorf, Regisseur Wessely. Sein Standbein blieb das Theaterspiel.
Mario ist schon auch ein Zirkuspferd, wie viele Schauspieler, wo man einfach merkt, er möchte auch eine gute Performance abliefern.
Und das Leben des Zirkuspferds, das ist heute Abend Zentrum des Dokumentarfilms »Es hätte schlimmer kommen können«. Der Film über Mario Adorf, der hat heute Abend Premiere in Essen in der Lichtburg. Ich habe gerade nachgeguckt, so zwei Hände voll Karten gibt es noch, wenn Sie sich interessieren. Crossing Borders, Grenzen überschreiten, so heißt ein Literaturfestival, das heute Abend in Köln beginnt. Es geht um Literatur und Denken aus Afrika. 35 Gäste aus 19 Ländern kommen dafür nach Nordrhein-Westfalen. Eingeladen hat sie Christa Morgenrath. Guten Tag und herzlich willkommen bei Scala.
Guten Tag.
Das Ganze ist Teil einer das ganze Jahr überlaufenden Reihe, Stimmen Afrikas heißt die. Was macht die afrikanische Literatur und Kunst für uns interessant?
Die Literatur aus Afrika ist in vielerlei Hinsicht eine qualitätsvolle Literatur, die hier unserer Meinung nach viel zu wenig wahrgenommen wird. Also als ich zum Beispiel angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, war ich total erstaunt, dass diese Titel, diese großen Schriftsteller nicht im Weltliteraturkanon vorkommen, weil sie machen große Lust. Das ist eine andere Form von Erzählkunst. Es sind auch andere Themen, die da behandelt werden.
Was sind zum Beispiel Themen?
Also Themen sind neuerdings zum Beispiel auch sozialkritische Themen wie andere sexuelle Orientierung. Es geht um Genderfragen. Es schreiben sehr viele, auch junge Frauen, die eben diese zum Teil gesellschaftlichen Tabus anfassen. Es geht aber natürlich auch immer um Bearbeitung von Vergangenheit und Kolonialismus.
Aber so weit ist das von unseren Themen hier gar nicht entfernt. Das sind ja Themen auch, die uns beschäftigen gerade.
Ja, natürlich. Also es sind ja auch alles global denkende Menschen. Also Afrika ist ja nicht so weit weg von uns entfernt, wie wir immer glauben möchten. Oder wir schieben den Kontinent immer so ein bisschen in die Ferne. Natürlich gibt es allgemeine Themen, aber wie sie behandelt werden und wie sie im Detail erzählt werden, die Figuren, die Helden, sind natürlich ganz andere als in der europäischen Literatur zum Beispiel.
Wie hat man sich die Szene da eigentlich vorzustellen? Also bei uns, klar, es gibt Verlage, es gibt Buchhandlungen, das wird alles auch in Afrika geben, aber ist das so wie bei uns?
Naja, in der Fülle gibt es das leider dort nicht, aber wir reden von 54 Ländern, wir reden von 2000 Sprachen, wir reden natürlich auch von Verlagen, von Buchmessen, die in vielen Ländern inzwischen stattfinden und Festivals. Also es ist sehr, die Szene ist sehr vital und sie wächst und sie ermutigt vor allen Dingen junge Leute auch zu schreiben.
Viele, viele Sprachen gibt es. Sie haben uns ein Beispiel mitgebracht, natürlich in deutscher Sprache, sonst könnten wir es alle nicht verstehen. Ein Gedicht von Kaimogetsi Joseph Molapong. Sprache sein heißt das und da hören wir einen Ausschnitt raus.
Sprache sein. Ich will schreiben in der Sprache, in der ich geboren und aufgewachsen bin. Die Bilder nutzen, die ich in mir trage, jeden einzelnen Tag meines Lebens. Ich will sprechen in der Sprache, die auf meiner Zunge klebt, die mein ganzes Sein durchduftet, meine Haut färbt und formt. Ich will singen in der Sprache, Töne schaffen und Melodien, zu denen ich leicht tanzen kann, meine Seele erfreuen und verwöhnen. Ich will denken in der Sprache, die mir die Ewigkeit anbietet, Raum und endlose Möglichkeiten, um mich gründlich zu erforschen.
Sprache sein, ein Gedicht von Kai Mogetsi, Joseph Molapong, ein Dichter aus Namibia, der, Sie haben gesagt, es gibt viele Sprachen, offenbar hier auch ganz stark betont, wie wichtig es ist, die eigene Sprache zu haben und die eigenen Wörter zu haben, um Situationen zu beschreiben. Wie liest man denn dann eigentlich afrikanische Literatur, wenn die Sprachen so vielfältig sind? Immer in Übersetzung?
Ja, wir können sie natürlich nur in Übersetzungen lesen und die Übersetzungen sind eben ein großes Thema auch, selbst wenn sie in den ehemaligen Kolonialsprachen geschrieben sind, Englisch und Französisch, sind sie natürlich angereichert auch durch die afrikanischen Sprachen im Hintergrund. Und es gibt ja nicht nur Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die in Afrika leben, sondern eben auch in der Diaspora. Die Diaspora ist auch eine riesige Szene und da gibt es Menschen zum Beispiel wie Sarah Ladipo Manyika, die, ich glaube, in 5 Ländern gelebt und gearbeitet hat, derzeit in Kalifornien. Von der stellen wir ein Buch vor, wie ein Maultier der Sonne Eis bringt. Und das ist ein ganz hinreißender Roman über eine ältere Dame, die afrikanische Wurzeln hat und in San Francisco lebt. Also da entstehen auch einfach auch ganz andere Geschichten als bei uns hier in Europa.
Das Ganze läuft noch bis Samstag, also die Reihe Stimmen Afrikas ja sogar das ganze Jahr über. Was erwartet uns dann noch jetzt in der Woche bei Crossing Borders?
Da erwarten uns Kurzgeschichten, Liebesgeschichten in 7 Sprachen. Wir bringen Gäste von uns, also vom Festival, mit Schauspielerinnen und Schauspielern des Schauspiel Kölns zusammen im Britney und die werden ganz wunderbare, sehr unterschiedliche Liebesgeschichten in unterschiedlichen Sprachen auf die Bühne bringen und uns damit bezaubern und ein Stück auf die Reise nehmen.
Samstagabend im Britney in der Außenspielstätte des Schauspielhauses Köln am Offenbachplatz. Christa Morgenrath hat zusammen mit Bibi Bakari Yusuf das Festival Crossing Borders organisiert. Danke für den Besuch bei Scala.
Danke für die Einladung.
WDR 5 bietet mehr.
Zivilisierte Menschen denken polyphon,
hat Kurt Tucholsky behauptet.
Dem schließen wir uns gerne an, nicht nur in Scala.
Die Vielstimmigkeit bestimmt auch den Vormittag auf WDR 5. Neugier genügt.
Der Titel ist Programm. Alles ist denkbar, aber nichts ist beliebig.
Eine große Wundertüte, die dennoch ihre liebgewonnenen Rituale hat.
Neugier genügt. Auf WDR 5, montags bis freitags von 10 bis 12.
Nachhören können Sie die spannendsten Beiträge auch auf unserer Website.
WDR 5. Ich will es wissen.
Alin Cohen, Max Prosa, OK Kid. Sie alle waren mal beim Popcamp des Deutschen Musikrats und heute touren sie durch Deutschland und verkaufen ihre Musik. So leicht es ja heute ist, seine Musik öffentlich zu machen, übers Netz, so schwer ist es dabei auch wirklich erfolgreich zu sein. High-Level Band Coaching heißt das, was der Deutsche Musikrat deshalb macht. 5 deutsche Bands sind aktuell dabei und bekommen Unterstützung zum Beispiel von der Sängerin Judith Holofernes, von Produzenten, Choreografen und von wem man so braucht, um professionell aufzutreten als Band. Anja Buchmann war zu Besuch bei der ersten Arbeitsphase im September beim Bandcamp, beim Popcamp im Musikbildungszentrum Südwestfalen in Bad Fredeburg. Und da trifft man zum Beispiel Dozentinnen und Musiker vor einem iPad, die sich kichernd das neue Video der Band Triller anschauen.
Kurz vor 12, gleich Zeit fürs Mittagessen, bevor sich die Bands am Nachmittag in ihre Proberäume zurückziehen, um gemeinsam mit den Dozentinnen und Dozenten an ihren Songs oder der Performance weiterzuarbeiten. Die Gelegenheit mit Popcamp-Projektleiter Michael Teilkemeier einen kleinen Rundgang zu machen.
Und wir haben jetzt gerade im Foyer hier Trille gehört, eine Band, die tatsächlich, als sie ausgewählt wurde zum Popcamp, noch gar nichts draußen hatte und noch keine Website und nichts. Ja.
Und das ist jetzt quasi das erste Video, was schon mal versucht wurde und noch nicht ganz fertig ist oder doch schon fertig ist?
Das weiß ich nicht genau, wie weit der Stand ist, aber die Songs zumindest gehen jetzt in 2 Tagen, gehen die in die Welt hinaus. Es wurde schon per Instagram angekündigt Da kann man schon mal gespannt sein.
Wir haben jetzt den wievielten September? 11.?
Der 11. müsste sein.
Der 11. muss es sein, okay.
Gehen wir mal ins Plenum.
Popcamp Plenum. Und da sehe ich die Bettina.
Ah, guck mal.
Bettina Habekost, hallo. Zwei Sätze, wer bist du?
Ich bin die Bettina Habekost. Allgemein bin ich Bühnenregisseurin, Choreografin und freischaffende Künstlerin. Beim Popcamp bin ich seit 14 Jahren, ich kann es kaum glauben, und kümmere mich um die Bands in Sachen Performance, Bühnenpräsenz, Workout. Also mir ist es sehr wichtig, dass es ihnen körperlich gut geht. Das liegt mir sehr am Herzen.
Was wirst du jetzt weiter heute noch machen? Du wirst noch in die Räume gehen, genau. Und mit den Choreografien zum Teil?
Einfach nochmal. Morgen Abend sind Proberaumkonzerte. Und jetzt gehe ich heute Mittag nochmal mit der Band Trille über das Proberaumkonzert. Heute Abend bin ich bei Okay, Danke, Tschüss. Die wollen mich mit einer Lightshow überraschen und ich weiß da noch gar nicht, was auf mich zukommt, freue mich aber sehr. Und es ist einfach wunderschön, die Bands sind sehr am Start und ich bin einfach überglücklich.
Die Band Okay, Danke, Tschüss in ihrem Popcamp-Proberaum. Vier junge Leute, die ihre deutschsprachige, verspielte und spielerische Popmusik als Einhornrock bezeichnen. Die Bandmitglieder:
Benny, Drums.
Lukas, Keys.
Manu, Bass.
Eva, Kehlkopf. Stimmbänder.
Geburtsort der Band sozusagen. Wo kommt ihr her?
Mannheim.
An der Popakademie, ja. Vermute ich. Alle im gleichen Semester und habt euch dann da gefunden?
Ja.
Der Studiengang nennt sich Popmusikdesign. Und da gibt es eben halt nochmal die Gliederung in die verschiedenen Instrumente. Und so haben wir uns dort gefunden, dann die Band immer mehr und mehr zusammengefügt, aufgebaut, geschrieben und das am Ende so das Ding geworden ist und wir gesagt haben, hey, fühlt sich gut an so.
Mach mal die Lichtmaschinerie an.
Die Maschinerie?
Wie wollt ihr denn jetzt vorgehen, meine Liebsten?
Am Nachmittag, Dozentin Bettina Habekost im Proberaum von Okay, Danke, Tschüss. Ihre Arbeit bedeutet nicht nur das Choreografieren von eventuellen Tanzeinlagen, sondern auch, wie positionieren sich die Musikerinnen und Musiker auf der Bühne, wie präsent sind sie, wie zeigen und halten sie die Energie der Musik auch in ihrem Auftreten. Und es wird an Details gearbeitet. So etwa der Frage, ob und wie Schlagzeuger Benny bei der Songzeile »Was ein arschgeiler Typ« vom Drumset aufsteht und winkt oder sonstige Bewegungen macht.
Was ein arschgeiler Typ.
Was ein arschgeiler Typ. Und wieder runter. Oder? Aber cool.
Oder einfach nur die Benny soll aufsteigen, winken oder irgendwie. Ist auch gut. Da musst du, Benny, da musst du dich nicht verstellen. Sei einfach du und mach. Und setz dich wieder.
Das machen wir.
So, das probieren wir jetzt, okay?
Choreografie, Produktion, Licht- und Bühnendesign, Medien- und Vertragsrecht, Kommunikation und Medientraining, digitale Kommunikationsstrategien, Arrangement und Songwriting. Die Bandbreite der in den zwei Arbeitsphasen anwesenden Dozentinnen und Dozenten ist groß. Dazu gibt es den künstlerischen Leiter des Popcamps, ein Steckbrief.
Name?
Jens Eckhoff.
Auch bekannt als?
Jean-Michel Tourette. Ich habe mal lange in der Band Wir sind Helden gespielt, da könnte man mich erkennen.
Und jetzt in Funktion hier beim Popcamp als?
Ich bin jetzt hier der künstlerische Leiter.
Seit 2019?
Seit 2019, genau. Ich habe den Fackelstab quasi übernommen von Henning Rübendab, der das seit, ich glaube, 14 Jahren begleitet hat. Und ja, jetzt bin ich derjenige, der das hier führen darf.
Was können Sie mit all Ihren Erfahrungen als Musiker und auch Produzent und so weiter den jungen Menschen beim Popcamp insbesondere mitgeben?
Erstmal bringen die Bands natürlich eine Menge mit. So, und man holt sie wirklich da ab, wo sie stehen und versucht, ganz viel Input zu geben. Also ich für meinen Teil, ich komme halt als Musiker und Produzent natürlich von der Musik, versuche da mit den Bands zu arbeiten, an ihren Arrangements, an ihren Songs, an der Umsetzung, an der Performance, all das. Und da ist es ganz unterschiedlich. Manche Band hat vielleicht einen Bedarf danach, irgendwie die Songs gut auf die Bühne zu bringen. Die schreiben tolle Songs und es stimmt noch nicht so hundertprozentig der Vortrag. Manche sind, da stimmt die Performance hundertprozentig und es fehlt vielleicht ein bisschen Originalität in der Umsetzung. Das kommt immer ganz auf die Bands drauf an. Also das kann ich jetzt nur für meinen Teil sagen, aber wir haben natürlich hier auch von ganz vielen Sachen wie Social Media, was für die Bands extrem wichtig ist, sich selbst zu vermarkten, über Songtexten. Also wir versuchen so ein großes Paket zu schnüren, wo eigentlich die Band vermutlich so all das, was draußen relevant ist, irgendwie mal in komprimierter Form erfahren hat.
Wie so gedrungen finde, ne?
Am Abend. Die Rockband Misha aus Biberach arbeitet an ihren Stücken für die Proberaumkonzerte. Jens Eckhoff und Judith Holofernes, ehemals Sängerin von Wir sind Helden, jetzt Solo unterwegs, hören zu und geben Tipps.
Melodie, dieses nach oben kippen ist ja total schön, ob man das schon früher macht. Weißt du, einfach so, weil bei dem anderen, den wir davor gehört haben, funktioniert das, finde ich, total, dass der Refrain halt auch mal in einer richtig anderen Range stattfindet als die Strophen. Mhm. Ne, dadurch ist es einfach, da sind wir Menschen total doof, das funktioniert einmal total.
So, ja, das macht Judith halt Holofernes geht mit der Sängerin von Misha in einen anderen Raum, um noch etwas am Refrain zu arbeiten. Und Jens Eckhoff bleibt mit Schlagzeuger, Keyboarder, Bassist und Gitarrist im Proberaum.
Okay, ja, ich habe ein paar konkrete Ideen, die wir mal ausprobieren können. Spielt es ja jetzt eigentlich von der Melodie so bam, 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 dass du da mal versuchst gegenzugehen. Also vielleicht ein bam, ich weiß jetzt nicht, ob die Töne passen, also bam, 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 irgendwas. Mhm. Lass doch mal ein bisschen Kreis jams, lass kommt.
Der nächste Morgen, auf dem Weg zum Plenumsaal des Popcamps. Alle sind etwas übernächtigt, haben bis tief in die Nacht an ihren Stücken, ihrer Bühnenchoreo oder der Technik gearbeitet. Dennoch, fast alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und auch einige Dozenten sind zum Songwriting-Workshop von Judith Holofernes erschienen.
Judy, Fragerunde zweiter Teil, würde ich sagen. Also
ich glaube, dass man vielleicht so eine Art Erste-Hilfe-Set zusammenstellen kann, sehr schnell, wie man mit einem Song umgehen kann, wo man die Ahnung hat, dass da noch was nicht stimmt. Und ich glaube, es gibt so eine Art Erste-Hilfe-Ansatz, mit dem kann man immer so 20-30% auf jeden Fall obendrauf schütten. Es kann immer noch sein, dass man dann ein paar Monate später merkt, der Song ist einfach nicht so geil. Aber das wäre so, das haben wir jetzt alle gemacht, dass man erstmal kurz, das klingt sehr basic, aber es ist sehr nützlich, sich ganz kurz klar macht, was man eigentlich sagen möchte. Ja, und dann fragt ihr euch, wie ihr innerhalb von, sagen wir mal, höchstens 3 Sätzen jemandem erklären könntet, worum es in dem Song geht.
Eine Stunde lang erzählt Judith Holofernes über Tipps und Methoden beim Songschreiben, eigene Erfahrungen gepaart mit Wissen über kreative Schreibprozesse und Motivationshilfen. Von morgendlichem, unzensiertem Schreiben direkt nach dem Aufwachen bis zu
morgens 3 Wochen lang versuchen, als erstes nicht ans Handy zu gehen, sondern Gedichte zu lesen. Und auf dem Klo sein Handy nicht mitzunehmen, sondern Gedichte liegen zu haben. Und auch da kann ich euch je nach Veranlagung, wenn ihr Romantiker seid oder wenn ihr gerne lustige Sachen mögt oder Dada-Sachen, auch Tipps geben, was Spaß macht. Aber ich würde das wirklich mal machen, weil es tatsächlich einfach das Gehirn funktioniert so. Man muss Sachen reinfüttern und dann kommen sie an anderer Stelle verwandelt wieder raus und das hilft.
Letzte Vorbereitungen für die abendlichen Konzerte. Um 20 Uhr geht's los. Das Publikum, bestehend aus Dozenten, Popcamp, Mitarbeiterinnen und Musikern, zieht von Proberaum zu Proberaum, um die circa 15-minütigen Auftritte der 5 Bands zu hören. Es beginnt mit deutschem Indie-Pop von Paul Weber aus Köln.
Ich hasse Glasgow, ich hasse Ryanair, ich hasse die Riesen. Ich lieb den Morgen, wenn dein Wecker zum 10. Mal schlägt.
Geht weiter mit Rock von Misha, Pop von Okay, Danke, Tschüss, Hard Rock von Attic bis zu Trap auf akustischen Instrumenten von Trille, die den Abend beschließen und sich darauf freuen, dass in der Nacht zum 13. September ihre erste Single erscheinen wird. Sänger Tristan verabschiedet sich von allen Popcamp-Beteiligten der ersten Arbeitsphase.
Also, vielen Dank an alle, dass ihr da wart. Ich fand es richtig schön. Macht weiter Musik, das ist das Allerschönste auf der Welt. Ich spiele jetzt noch den letzten Refrain. Und um 0 Uhr müssen wir nochmal ganz deutsche Flasche 6, die können wir aus der Flasche trinken, weil dann kommt das Song raus. Oder 10. Okay, für ein letzterer Feier für euch.
Das Popcamp des Deutschen Musikrats. Die Bandnamen, die haben wir uns gemerkt. Mal sehen, wer von denen als nächstes auf Tour geht. In dieser Woche geht es hier bei Scala auch um die Literatur in der DDR. Vor 30 Jahren, am 9. November 1989, da fiel die Mauer und Literatinnen und Literaten waren daran wesentlich beteiligt. Schreiben in der DDR und danach heißt unsere Reihe, für die Terry Albrecht Menschen getroffen hat, die in den 70er und 80er Jahren zu schreiben begannen. Und er hat sie gefragt, wie es damals war mit dem Schreiben in der DDR und wie sich das Schreiben durch den Fall der Mauer verändert hat. Heute nimmt er uns mit zu Ingo Schulze.
Der in Dresden ein Jahr nach dem Mauerbau geborene Ingo Schulze gehört zu den Schriftstellern, deren erste Schreibversuche noch zu DDR-Zeiten stattfanden. Schriftsteller zu werden sah Ingo Schulze als eine große Chance an.
Schreiben wollte ich, seit ich 13, 14 war, weil ich möglichst schnell berühmt werden wollte, um nicht zur NVA gehen zu müssen. Es war ja niemand wichtiger in der DDR als ein Schriftsteller. Ich musste dann doch zur Armee und habe dann so Anfang der 80er Jahre so ein paar Kurzgeschichten geschrieben.
Der Stellenwert, den Schriftsteller und Künstler in der DDR genossen, wurde Ingo Schulze besonders durch die Biermann-Ausbürgerung bewusst, die ihn auch als gesellschaftskritischen Autor prägte.
Das waren ja ideologische Zusammenhänge. Egal was man sagte, wurde in dieses Bezugsfeld gestellt. Und dadurch war das Wort enorm wichtig. Das ist es heute auch, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Dieses große Ding mit Biermann, ich kannte den gar nicht. Und da gibt es irgend so einen Liedermacher und so ein paar Lieder erschüttern da so einen ganzen Staat. Also sowas wollte ich auch machen. Das ist jetzt natürlich eine sehr pubertäre Sache. Ich habe aber auch dann mal eine Figur zum Helden eines Romans gemacht, der in der DDR leben will, dort leiden, darüber schreiben und eines Tages dann als gefeierter Dissident in den Westen zu gehen. Und als die Mauer fällt, hat sich für ihn dieser Traum vom Dissidenten-Schriftsteller natürlich erledigt, weil es dieses Jenseits nicht mehr gibt.
Nicht selten wird Ingo Schulze als der Autor der Wende tituliert, weil einige seiner Bücher, wie der gerade verfilmte Roman Adam und Evelyn, zur Zeit des Mauerfalls spielen. Die Erfahrungen aus dieser Zeit 89-90 machten Ingo Schulze zum Schriftsteller, auf Umwegen.
Das hat natürlich erstmal alles verändert. Für mich war dann wichtig, wir wollten eine Zeitung machen, um die Demokratisierung der DDR zu begleiten und sind eigentlich wirklich, das klingt merkwürdig, aber tatsächlich aus Versehen, weil uns niemand bezahlte, Geschäftsleute geworden und haben dann 1990 gelernt, wie das so funktionieren könnte. Und das hat mich dann schon sehr geprägt. Und es ist halt, dass man, wenn man zwei Systeme kennt, immer einen anderen Blick entwickelt auf das Vergangene, aber auch auf das Gegenwärtige. Und dann bin ich Ende 92, Anfang 93 nach St. Petersburg, ohne dass ich vorhatte, darüber zu schreiben. Und eigentlich erst dort habe ich mich befreit von diesem Wunsch, unbedingt mit meiner eigenen unverwechselbaren Stimme zu schreiben, als ich merkte, das brauche ich dort gar nicht. Und es war auch ein bisschen Distanz zu dem eigenen Erleben. Und andererseits war es auch die eigene Welt, dieser Übergang von einem irgendwie sozialistischen zu einem irgendwie kapitalistischen. Und nur, dass es in Russland alles vergrößert, stärker, brutaler war, als ich das kannte.
So entstand Schulzes erstes Buch, 33 Augenblicke, das eine Gesellschaft im Übergang zeigt. Gesellschaftliche Veränderungen sind es, denen Ingo Schulze bis heute in seinen Büchern nachspürt.
Für mich war es eigentlich die große Schwierigkeit, aus dem Heute heraus über die DDR zu schreiben, weil das wurde so pseudodissidentisch. Also wenn ich jetzt nur über die DDR geschrieben hätte, das wäre so irgendwie ein Solzhenitsyn-Verschnitt. Und das habe ich mich immer gefragt, wie kann ich das unterlaufen? Es geht natürlich immer um das Heute. Und was mich eigentlich interessiert, sind diese Übergänge, diese Wechsel von Abhängigkeiten, diese Wechsel von Freiheiten. Das gab natürlich in der DDR auch Freiheiten, die es heute hier nicht mehr gibt und natürlich auch umgekehrt. Und so ist es auch mit den Abhängigkeiten. Das meine ich, das ist so schwer miteinander vergleichbar. Und das ist aber auch das Interessante. Deshalb habe ich eigentlich nie über die DDR geschrieben, um über die DDR zu schreiben, sondern eigentlich, um dann das als eine Kontrastmasse zu benutzen zu dem, was kommt.
Ingo Schulze in der Skala-Reihe Schreiben in der DDR und danach. Morgen hören Sie hier die Schriftstellerin Barbara Köhler. Die Kollegen von Quarks, die gucken nach den Nachrichten hier in WDR 5 ganz kritisch gen Himmel. Franz, das Klima beschäftigt euch
genau,
mal wieder.
Genau genommen eine sehr, sehr eindringliche Warnung. Mehr als 11.000 Wissenschaftler haben gestern eine Deklaration veröffentlicht, in der sie den globalen Klimanotstand ausrufen. Demnach deute ganz viel darauf hin, dass die Klimakrise längst da sei und schneller fortschreite als erwartet. Und das bedrohe die natürlichen Ökosysteme und letztlich die Zukunft der Menschheit, so die Wissenschaftler. Und dieser Notruf ist gleich eins unserer Themen.
Bei Quarks, Wissenschaft und mehr in WDR 5. Danke, Franz. Schöne Sendung wünsche ich uns hier von Skala. Uns gibt es heute Abend nochmal um 21.05 Uhr. Da gibt es die Wiederholung dieser Mittagssendung und morgen um 14.05 Uhr eine ganz neue Frische. Ich bin auch dabei. Würde mich freuen, wenn Sie zuhören. Bis morgen. Ich bin Jörg Biesler.
WDR 5.